Herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast, der sich mit einem der faszinierendsten und umstrittensten Fälle der Musikgeschichte befasst, dem Tod von Kurt Cobain. Als Frontmann der legendären Band Nirvana wurde Cobain nicht nur für seine musikalische Genialität, sondern eben auch für seine tragische Persönlichkeit bekannt. In diesem Podcast werden wir nicht nur seine Lebensgeschichte und seine persönlichen Probleme beleuchten, sondern vor allem auch den mysteriösen Tod von Kurt Cobain untersuchen. Wir tauchen ein in die Höhen und Tiefen seines Lebens, widmen uns Verschwörungen und Mythen rund um die Nirvana-Legende und mit dabei ist der bekannteste Kriminalbiologe Deutschlands, der sich extra für uns den Fall Kurt Cobain nochmal ganz genau angeguckt hat, Marc Benecke. Hallo Marc.
Ja, hallo Marius.
Marc, was macht für dich den Fall Kurt Cobain so wahnsinnig spannend?
Erstens können sich viele Menschen mit Selbsttötungen nicht gut abfinden. Sei es jetzt, weil es ein geliebter Star war, mit dem viele Gefühle verbunden sind oder weil es eben eine angehörige Person war, die man sehr geliebt hat oder weil man Schuldgefühle hat, dass da was passiert sein könnte. Und zweitens sind natürlich Tode mit Schusswaffen immer noch was besonders Brutales, was auch so was Plötzliches und Endgültiges hat. Anders als zum Beispiel, wenn Personen verschwinden oder irgendwas anderes eher Rätselhaftes passiert, sondern da steht jetzt der Wunsch, dass das irgendwie alles noch gut ausgehen könnte mit dieser super krassen Wirklichkeit, dass jemand sowas von tot ist, wie man nur tot sein kann, erschossen und verfault, natürlich in so einem Widerstreit. Deswegen ist das für uns eigentlich ein häufiger Fall, weil die Angehörigen mit sowas eben oft nicht klarkommen.
Ja, Marc, du bleibst die nächsten Minuten hier bei uns. Wir klären in diesem Podcast heute, warum Kurt Cobain zu diesem zerbrechlichen Rockstar wurde, was es mit dem Mythos Club 27 auf sich hat, was es für Ungereimtheiten rund um seinen Tod gibt, ob Courtney Love als Mörderin von Kurt Cobain in Frage kommt und ob Marc Benecke glaubt, dass Kurt Cobain sich das Leben genommen hat oder nicht. Das alles werden wir gemeinsam unter die Lupe nehmen und damit sind wir auch schon mittendrin.
Kurt Cobain, der True Crime Podcast.
Bevor wir uns mit dem entscheidenden, tragischen Tag, dem 5. April 1994, genauer befassen, an dem der größte Rockstar der 90er verstarb, wollen wir erstmal verstehen, warum alles so tragisch endete, was Kurt Cobain zu einem so traurigen Rockstar gemacht hat. Denn der Musikredakteur, der 1992 bei MTV die Entscheidung traf, eine Band mit dem neuen und etwas eigenartigen Sound namens Nirvana ins Programm zu holen, verdient eigentlich ein Denkmal.
Weißt du, mir war eigentlich egal, ob ich in der Band oder tot bin.
Vielleicht war er der brillanteste Musikredakteur aller Zeiten, aber es könnte auch einfach Glück gewesen sein. Denn darauf zu setzen, dass der unscheinbare Kurt aus Seattle gegen Bands wie Queen oder Guns N' Roses bestehen könnte, war wie ein Sechser im Lotto.
Der einfachste Weg, sich umzubringen, ist, Drogen zu nehmen. Und ich habe mich eigentlich ziemlich oft wie ein Junkie gefühlt.
Innerhalb kürzester Zeit hatte die Musikwelt einen neuen König. Dass dieser König aber vor kurzem noch unter einer Brücke in Aberdeen lebte und sich nur von Fisch, Süßigkeiten und Bier ernährte, das ahnte keiner.
Ich will niemanden überreden, Drogen zu nehmen, weil es einfach nur dumm ist.
Ihr Debütalbum Bleach nahmen Nirvana 1989 auf. Die Produktion kostete damals gerade mal $600. Nur zwei Jahre später verkauft sich Nevermind 300.000 Mal pro Woche und stürzte so sogar den King of Pop Michael Jackson vom Thron. Ein neuer König war geboren, doch er wollte es eigentlich gar nicht sein.
Kurt Cobain, was ihn so zerbrechlich werden ließ.
Kurt war ein Rebell. Schon seine Schulzeit machte das nicht gerade einfach. Immer wieder brachte er schlechte Noten nach Hause und hatte Ärger mit Lehrern und Mitschülern. Mit Ritalin versuchte man ihn schon als Kind ruhig zu stellen. Rückblickend sein erster Kontakt mit einer chemischen Substanz, die seinen Charakter veränderte. Später verhinderte sein Marihuana-Konsum eine Karriere bei der Navy. Für die wäre er sowieso viel zu viel Traumtänzer gewesen. Kurt träumte von einem eigenen Streichelzoo und sprach wohl immer wieder mit seinem imaginären Freunde Bodder. Den könnte man als unschuldigen Kindheitsbegleiter sehen, als Möglichkeit der Flucht vor der Realität. Denn seine Kindheit in der Nähe von Seattle war düster. Zwei seiner Großonkel nahmen sich das Leben. Sein Elternhaus war völlig zerrüttet. Cobain wohnte zwischenzeitlich bei seinen Großeltern, einem seiner Onkel oder auch bei den Eltern seines Freundes Jesse. Insgesamt verbrachte er seine Kindheit so bei 10 verschiedenen Familien in nur 4 Jahren. All das legte den Grundstein für eine äußerst labile Psyche. Es weiß wohl jeder noch, wo er damals war, als die Nachricht die Runde machte, dass Kurt Cobain verstorben ist. Die offizielle Variante ist schnell erzählt. Ein Elektriker fand Cobains Leiche in dessen Haus in Seattle. Er hatte sich eine Überdosis Heroin verabreicht und sich mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen, wie auch schon seine beiden Großonkel. Neben ihm lag eine Notiz, die mit einem Zitat von Neil Young, dem Godfather of Grunge, endete. It's better to burn out than to fade away. Es ist besser auszubrennen als zu verblassen. It's better to burn out than to fade away. Kurt Cobain war zu diesem Zeitpunkt erst 27 Jahre alt und dieses Alter ist einer der Auslöser, warum es bis heute irre Verschwörungen rund um seinen Tod gibt.
Kurt Cobain wurde heute tot in seiner Wohnung in Seattle aufgefunden. Er hat sich offensichtlich erschossen. Neben ihm wurde ein Abschiedsbrief gefunden.
Ist es ein Zufall, ein fürchterlicher Fluch oder gar eine Verschwörung, dass nicht nur Kurt Cobain, sondern zum Beispiel auch Janis Joplin, Jim Morrison oder Jimi Hendrix alle schon mit 27 starben und somit den traurigen Club 27 gründeten? Eine logische Erklärung wird es wohl niemals geben und umso abenteuerlicher sind die Verschwörungstheorien. So glauben zum Beispiel Astrologen aus London, den Grund gefunden zu haben. Schuld sei der Saturn, heißt es auf einer Konferenz vor ein paar Jahren. Der Planet kehre alle 28 Jahre wieder und markiere damit einen besonderen Zeitpunkt im Leben, das Ende der Jugend und den Übergang zur geistigen Reife. Während einer solchen Zeit könne man besonders leicht in eine Sinnkrise geraten. Die labilen Musiker würde das besonders hart treffen. Sorgt der Saturn für den Mythos des Club 27? Dass die Psyche der Rocker eine Rolle spielt, glauben auch viele Neurowissenschaftler und Psychiater. Sie reden von einer Quarter-Life-Crisis, unter der die Musiker besonders leiden, weil sie wenig Freiheit haben. Das führe zu einem geringen Vitamin-D-Spiegel, was dann Depressionen, Alkohol- und Drogenmissbrauch auslöse und am Ende zum Selbstmord führe.
Kurt Cobain, der True Crime Podcast.
Ja, und jetzt ist es soweit. Wir brauchen fachliche Unterstützung in Form von Marc Benecke, dem bekanntesten Kriminalbiologen Deutschlands, der die Akte Kurt Cobain quasi nochmal aufgemacht hat für uns und wirklich alle Details nochmal genau untersucht hat. Und über den entscheidenden Punkt, den seines psychischen Zustands, Marc, hatte ich eben schon mal kurz gesprochen und gesagt, er war labil. Viele Fans wollen das nicht wirklich glauben. Wie schätzt du das ein?
Ja, also dass er nicht depressiv war und substanzabhängig, das ist vielleicht ein bisschen gewagt, das zu glauben oder zu behaupten oder zu denken. Es gibt ja den Abschiedsbrief alleine. Ich finde, der ist schon sehr ähnlich vielen anderen schwermütigen Briefen, die wir so sehen von Menschen, die sich selbst dann auch töten oder die so ganz tiefe Gespräche, immer endlose tiefe Gespräche führen, was ja auch typisch für Depressive ist. Zusätzlich hat man ja so bei dichtenden Menschen und bei Künstlern und Künstlerinnen in dem Bereich sowieso eine höhere Menge an Menschen mit depressiven Erkrankungen. Das ist ja gemessen alles. Also das jetzt einfach so rundraus abzustreiten, da würde ich dann gerne mal einen Beleg sehen, auf welche Messungen sich das stützt, dass er jetzt nicht niedergeschlagen, vielleicht stimmungsschwankend und manchmal auch am Leben zweifelnd sein sollte. Also das finde ich jetzt aus jemand, der mit solchen Menschen dann auch arbeitet oder mit den Angehörigen oder beides, finde ich das jetzt
eine rätselhafte Aussage der Fans. We passed upon the stair, spoken walls and well, although I wasn't there, said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me, we never lost control. The face to face of the man who sold the world.
Jetzt gibt's viele Fans, die eben auch sich vorstellen könnten oder fest daran glauben, sogar zum Teil, dass Courtney Love ein Interesse gehabt haben könnte, dass Kurt Cobain eben nicht weiter lebt. Kannst du dir in irgendeiner Art und Weise vorstellen, dass Courtney Love in seinen Tod verstrickt ist?
Die Frage wäre bei Courtney Love, gibt es irgendwelche Beweise oder Hinweise? Es wird ja häufiger mal gesagt, warum ist sie denn nicht hingefahren, ne, als sie nichts mehr gehört hat? Ich meine, heute gibt sie sich natürlich auch ein bisschen ruhiger und vernünftiger, aber wer sie damals sieht auf Videoaufzeichnungen oder in Interviews von Menschen, die sie kannten, der kriegt da schon ein bisschen anderes Bild. Also das war schon eine wilde Nummer, die da abgezogen haben. Ich meine, die waren ja jung. Das sind ja jetzt nicht diese, wie soll ich sagen, gereiften Künstlerpersönlichkeiten von den Menschen, die es dann jenseits der 27 überleben, sondern das waren ja auch Menschen, die in der Welt außer voller Drogen und Geld und Wahnsinn und Trauer und Träumen und Ruhm und all möglichen gelebt haben. Und zweitens, welche Gründe sie gehabt haben mag, finde ich, spielt jetzt zunächst mal, was die kriminalbiologische Untersuchung angeht, keine große Rolle, weil ich meine, vielleicht hat sie ihn gehasst, vielleicht hat sie ihn nicht gehasst, vielleicht hat sie ihn geliebt und gehasst gleichzeitig oder im Abstand von 2 Sekunden schwankend, wenn sie so eine Persönlichkeitsstörung hat, wo es das gibt, nämlich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Was wäre, wenn sie irgendwelche finanziellen Ideen hatte? Was wäre, wie es auch manche ihrer damaligen Bekannten gesagt haben, ihr um den Ruhm gegangen ist? Kann schon sein. Nur, was hat das mit den Tatsachen zu tun? Also ich denke, das sind 2 verschiedene Sachen. Das eine ist das Rätseln und Glauben und Meinen und Tüfteln und seine eigenen Ideen über den Fall drüber stülpen. Und das andere ist das, was wirklich messbar passiert ist. Und deswegen auf deine Frage, ja klar kann Courtney Love irgendwelche Gründe gehabt haben, aber nur weil manche der Podcast-Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht auch sagen, am liebsten würde ich den und den umbringen. Das heißt ja nicht, dass die Person es dann tut. Das sind 2 verschiedene Welten. Die Welt des Glaubens, Sagens, Meinens, Hoffens, Wünschens und die Welt der Spuren.
Aber habe ich richtig rausgehört, dass du schon sagen würdest, sie hat eine Persönlichkeitsstörung?
Diejenigen Menschen, die sie beschrieben haben, beschreiben jedenfalls, dass sie eine häufig sehr schwierige und wechselhafte Person ist. Aber aus der Ferne kannst du das natürlich nicht sicher feststellen. Und es ist auch verboten, zu Recht. Dazu müsste sie natürlich nach einem Katalog, der international gültig ist, untersucht werden. Und wahrscheinlich hat sie da gar keine Lust zu, da eingeordnet zu werden. Vielleicht sagt sie sich halt, was geht euch das denn an? Ne? So. I'm on my time with everyone. I have very bad posture.
Schätzt du generell die Arbeit der Polizei ein, was diesen ganzen Fall angeht? Bei deiner ganzen Analyse des Falls, hast du da festgestellt, dass da eventuell Fehler gemacht wurden?
Ich würde es mal eher anders sagen, so wie wir das auch bei den Menschen sehen, die so einsam und traurig alleine sind. Ich nenne die immer die unsichtbaren Menschen oder die vergessenen Menschen, so Menschen, die auch nicht mehr an sich selber richtig denken, weißt du, so die treffen wir als Faulleichen dann an. Und wenn du die Nachbarn und Nachbarinnen fragst, wann haben sie die Person das letzte Mal gesehen, sagen die, oh, vor einem Jahr oder so. Und dann sagt man, ja, okay, aber die Person ist ja jetzt allerhöchstens eine Woche tot. Also, und sie haben die ein Jahr nicht gesehen oder was? Also, und da sagt die Polizei natürlich dann oft, ey, sorry, also wenn hier eine verfolgte Person in der Umgebung liegt, wo niemand mehr irgendein Interesse an diesem möglichen Fall hat, dann müssen wir jetzt auch nicht das ganz große Besteck hier auspacken. Weil Kurt, würde man jetzt vielleicht sagen, Moment mal langsam, der war doch schon super berühmt und reich und bekannt und so. Aber in den USA sind Schusswaffenverletzungen und Suizide durch Schusswaffen natürlich das Normalste, was du dir vorstellen kannst. Dann kannst du dir vorstellen, dass die Polizei bei einem Künstler, der ganz sicher schwerst substanzabhängig war und eine Waffe besessen hat und traurige Lieder geschrieben hat und, das steht ja auch im Sektionsbericht drin, einen Abschiedsbrief geschrieben hat, der zumindest als Abschiedsbrief so angesehen wurde, dann gehst du halt trotzdem nicht hin und packst das ganz große Besteck aus, so wie wenn jetzt meinetwegen in Deutschland meinetwegen ein Politiker oder eine Politikerin sterben würde, obwohl selbst in solchen Fällen habe ich es auch schon erlebt, dass man sagt, okay, ist halt eine Selbsttötung, was soll's, also das ist traurig, aber wenn es kein Tötungsdelikt ist, dann können wir jetzt auch keine Mordermittlungen da anleiern, weil es ist halt kein Mord. Und so war das bei Kurt Cobain auch. Aus heutiger Sicht würdest du natürlich das Ganze viel gründlicher machen. Zum Beispiel, man könnte noch viel, viel mehr nach kleinen Spuren gucken. Also zum Beispiel Hautzellen, Textilspuren, Erbgut, alles Mögliche. Ne? Du könntest viel mehr, also heutzutage könnte man natürlich auch noch viel mehr nach Handydaten und sowas gucken. Aber das war damals einfach eine sichere Sache. Und dann hat man das gelassen. Deswegen würde ich das nicht als Fehler ansehen, sondern es war halt eine Entscheidung von der Staatsanwaltschaft und von der Polizei. Die haben gesagt, okay, die Sache ist rund, die Sache ist eindeutig. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Na gut, jetzt sehen das aber heute sehr, sehr viele anders. Es gibt auch Experten, die ganz klar sagen, Kurt Cobain hatte viel zu viele Drogen im Blut, auch verschiedenes wahrscheinlich, aber vor allem eine große Menge Heroin. Und mit so viel Heroin im Blut kann man sich gar nicht mehr selber erschießen. Was sagst du dazu?
Also erstens, der ist ein gewohnter Drogenbenutzer gewesen. Das sagen auch seine Freunde und Freundinnen. Also das ist überhaupt nicht strittig. Zweitens tritt dadurch eine Gewöhnung ein. Also gerade bei Opiaten brauchst du eine immer höhere Menge. Es gibt ein paar Drogen, da ist das nicht so, da wirkt das immer gleich. Das ist aber bei Opiaten ganz, ganz typisch, dass man sich daran gewöhnt, also nicht nur süchtig wird, sondern auch die Menge erhöhen muss. Und das Dritte ist, dass die Anflutung nicht so schnell stattfindet, wie manche Menschen das denken. Also manche denken, wenn du dir das einspritzt, dann kippst du sofort um, wie bei Propofol, wo Michael Jackson dran gestorben ist. Aber das ist nicht ganz richtig aus den genannten Gründen, weil, wie gesagt, du hast Gewöhnung. Dann zweitens hast du bei Heroin eben diese gut untersuchte Anflutung. Das dauert also ein bisschen, bis sich das entsprechend verteilt hat im Körper, beziehungsweise hier im Gehirn natürlich insbesondere. Viertens weiß man ja auch gar nicht, wann genau der das genommen hat. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wenn du dir die Knarre so hinstellst, dass du sie irgendwie auslöst, ne, das kann man ja jetzt hier in dem Fall nicht mehr sagen, und dir das Heroin unmittelbar vorher einspritzt, dann hast du natürlich auf jeden Fall noch Überlebenszeit bzw. Reaktionszeit. Es gibt sogar viele Fälle, wo Leute nach schwersten Verletzungen wie Kopfschüssen oder Ähnlichem auch noch Überlebenszeit hatten. Dieses Argument finde ich sehr merkwürdig. Das ist jetzt gar keine Meinungsäußerung oder eine Vermutung, sondern es gibt da eigentlich auch Zahlen für, dass du da noch kurz handlungsfähig bleiben kannst.
Wir sind mittendrin in unserem True Crime Podcast rund um den Tod von Kurt Cobain. Mit dabei ist Kriminalbiologe Marc Benecke, einer der Stars der Kriminalbiologie-Szene in Deutschland. Und Marc, du hast dir für uns ja diesen Fall ganz genau angeschaut. Und ein Triggerpunkt für viele Fans, die nicht glauben, dass Kurt Cobain sich das Leben genommen hat, sind auch diese nicht veröffentlichten Fotos der Leiche. Glaubst du, dass hier versucht wurde, irgendwas zu verschleiern, dass da irgendwas vertuscht wurde?
Also es gibt es immer mal wieder. Also während wir jetzt gerade reden, ist es ja zum Beispiel auch so, dass in ganz anderen Fällen, beispielsweise bei dem Kölner Kardinal, der jetzt wegen was vergleichsweise Harmlosem, also nicht wegen Mord oder Verschwörung oder sowas, gerade untersucht wird, nämlich wegen eines Meineides. Selbst da hat die Staatsanwaltschaft gesagt, jetzt festhalten, die Kölner Polizei darf die Datenträger und so weiter nicht auswerten. Das möchten wir nicht, weil wir, O-Ton vom Sprecher der Staatsanwaltschaft, befürchten, dass es sonst Durchstechereien geben kann. Also nochmal, die Polizei, die alles untersuchen darf, darf nicht die Datenträger eines Kardinals anschauen, obwohl es dann nur Meineid geht. Also deswegen ist es natürlich so, dass in dieser Künstlerwelt in Los Angeles, Hollywood und in allen anderen Städten, also New York, Seattle oder sonst wo, wo man dann halt je nachdem gewohnt ist, dass da solche Personen, die sehr reich sind, also Seattle ist ja eine super, super reiche Stadt, ne? Das wissen vielleicht manche nicht, dass man da natürlich dann aufpasst. Also du willst natürlich nicht, dass von irgendwelchen Industriellen oder Politikern, Politikerinnen, Künstler, Künstlerinnen dann irgendwas in der Zeitung landet oder wie man heute sagen würde, leakt. Ne? Also das gibt's schon mal und das ist nicht so ungewöhnlich, wie sich das anhört. Man darf auch nicht vergessen, dass vorher bei Künstlern und Künstlerinnen oder auch Politikern und Politikerinnen solche Leaks schon stattgefunden hatten, zum Beispiel beim ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy. Da sind zum Beispiel Fotos geleakt, wenn man so möchte. Und das war dann halt sehr schockierend für viele Menschen. Und deswegen gibt es natürlich in den USA, wie auch ich gerade geschildert habe in Deutschland, hin und wieder mal diese sehr strenge Regel, besonders in so reichen Städten wie Seattle, dass man dann sagt, okay Leute, kommt also wirklich, dass wir wollen hier einfach keine Störung unserer Ruhe. Wir wollen nicht diese Sensationsjournalismus, wir wollen das hier ruhig und vernünftig abhandeln. Und deswegen wird dann auch nichts veröffentlicht. Und deswegen muss das keine Verschwörung sein. Also wer sagt, es ist eine Verschwörung, der sollte dann Hinweise darauf liefern, die nicht nur als einzigen Inhalt haben, dass die Fotos jetzt nicht veröffentlicht sind. Ne? Also das gibt's halt, das passiert.
Bewiesenermaßen ein Suizid ist es normalerweise immer dann, wenn es einen Abschiedsbrief gibt. Jetzt gibt es den bei Kurt Cobain eigentlich auch. Und da gibt es dann auch wieder welche, die sagen, den hat er gar nicht selber geschrieben. Wie kommen die denn auf solche Ideen und gehst du da auch nur im Ansatz mit?
Also wir erleben das sehr oft, dass Angehörige von Menschen, die sich selbst getötet haben, durch diese Trauerphasen durchgehen und die erste davon ist halt das Abstreiten. Also da hofft man einfach, dass da irgendeine verrückte Verwechslung oder Verschwörung stattgefunden hat. Das ist immer noch besser, als dass meine geliebte Person tot ist. Jetzt hat Kurt Cobain natürlich die Menschen sehr angesprochen, gerade auch die Depressiven und die Traurigen und die Traumatisierten. Und für die ist das natürlich dann doppelt schlimm, wenn so ein Bezugspunkt in deren Welt da verschwindet. Natürlich zweifeln die auch mal den Abschiedsbrief an. Ich habe selber solche Fälle schon gehabt, habe sie auch aktuell, dass die das also sagen. Das ist normal. Man kann natürlich die Schrift verstellen. Es gibt auch Menschen, die können ganz kunstvoll auch andere Handschriften auch ziemlich gut nachmachen und so. Und es wäre natürlich in diesem Fall jetzt schlauer gewesen, das vielleicht ein bisschen offener mal anzugehen. Also dass ein Kollege oder eine Kollegin, die sich mit Schriftuntersuchungen auskennt, vielleicht dann nochmal drauf guckt. Oder was ich gemacht hätte zum Beispiel, ich hätte den Brief in so eine Flüssigkeit getaucht, die färbt dann Fingerabdrücke, die Linien von der Haut, also nicht das Erbgut, sondern diese klassischen Fingerabdrücke färbt die an und dann hätte man ja sehen können, dass seine Hautleistenabdrücke drauf sind Oder auch nicht. Dann wäre es interessant geworden. Also ich hätte in diesem Fall das schon gemacht. Ich hätte diese ganzen Spuren, wie schon genannt, Textilspuren, Hautschuppen, Erbgutspuren, hätte ich schon alle mal untersucht. Das wäre schon besser gewesen. Aber ich glaube, die Menschen haben damals, anders als in Hollywood, wo man halt sowas dauernd hat, haben halt da vielleicht in Seattle nicht gesehen, dass der Fall so eine starke Fanliebe und so viele Gedanken und Ideen nach sich ziehen könnte. Also ich verstehe das alles und ich bin auch der Meinung, das hätte man offener und vernünftiger alles untersuchen können. Aber damit hat wahrscheinlich in dieser sehr reichen Stadt, damit hat irgendwie keiner gerechnet. Vielleicht waren die da einfach zu naiv und vielleicht auch ein klein bisschen zu tollpatschig und haben gesagt, also sorry, wenn ein schwer depressiver, drogenabhängiger Mann sich mit seiner Knarre da tötet und ein Abschiedsbrief daneben liegt, was soll das jetzt? Aber hinterher ist man immer schlauer, ne?
Marc, ich muss dich um ein Fazit bitten und würde mich natürlich freuen, wenn du dich festlegst, aber ich weiß es nicht, ob du das machst. Also glaubst du persönlich, ich meine, du hast jetzt wirklich das wahnsinnig intensiv analysiert alles, glaubst du bei dem, was wir alles wissen, dass sich Kurt Cobain das Leben genommen hat?
Ja, ich glaube, dass Kurt Cobain sich das Leben genommen hat, aber ich würde das sachverständig als Gutachter nicht so sagen. Das ist jetzt nur für einen Podcast eine Meinungsäußerung. Und der Grund, warum ich das sachverständig nicht sagen würde, ist, weil ich der Meinung bin, dass dazu eben die Fotos und die ganzen anderen Spuren nochmal in Ruhe angeschaut werden sollten, auch zugunsten der Öffentlichkeit und der Angehörigen. Und das würde ich auch machen in so einem Fall. Also wenn der Fall jetzt bei mir landen würde, habe ich auch schon die ganzen Fans gefragt. Also auch schon diese ganz berühmten Fans, die da ihr ganzes Leben nur noch damit verbringen, die haben sich auch schon bei mir gemeldet. Ich habe immer gesagt, ich nehme den Auftrag an, aber dann muss ich auch Zugang zu den Spuren haben. Und die sind aber den Fans, liegen die nicht vor. Das heißt, solange es keinen Hinweis darauf gibt, dass es keine Selbsttötung ist, lässt es sich bisher nicht vertreten, dass es ein Tötungsdelikt war.
Aber das ist tatsächlich 30 Jahre später immer noch möglich, dass man sagen könnte, wir rollen diesen Fall neu auf und du könntest dir auch vorstellen, dass dabei dann nochmal neue Sachen rauskommen tatsächlich.
Also ich kann mir grundsätzlich nicht bei diesem Fall, sondern bei allen Fällen das vorstellen, dass neue Sachen rauskommen, weil das meistens auch so ist. Es gibt immer neue Erkenntnisse, nur ob die auch zu einem anderen Ergebnis als vorher führen, das ist eine ganz andere Frage. Also es kann auch sein, dass je mehr Spuren ich mir angucke, umso stärker das Netz sich verdichtet, dass auch ich dann sagen würde, ja klar war das eine Selbsttötung. Es gibt jetzt noch mehr Hinweise darauf. Und die Spuren kämpfen auf gar keiner Seite. Die kämpfen nur auf der Seite der Wahrheit. Und bei Kurt Cobain ist es ohne weiteres nach dem heutigen Kenntnisstand vorstellbar, dass es eine Selbsttötung war.
Ja, vielen, vielen Dank für dein Fazit, Marc. Das war Kurt Cobain, der True Crime Podcast mit Kriminalbiologe Marc Benecke, der für uns die Akte Kurt Cobain nochmal aufgemacht hat und sich alles ganz, ganz genau angeguckt hat und am Ende zu einem Fazit kommt und sagt, Stand jetzt war es eine Selbsttötung und es gibt keinerlei Beweise dafür, dass Kurt Cobain ermordet wurde.